Liebe Gemeinde, was ist das Wichtigste für eine Predigt? Das Wichtigste ist die Bibel, Gottes Wort. Dass es nicht nur etwas ist, was der Pfarrer sich ausgedacht hat. Das Wichtigste ist die Bibel, dass Gottes Wort zur Sprache kommt. Darum lese ich uns den Abschnitt, den Text, der uns heute vorgegeben ist. So ein bisschen ähnlich wie das Evangelium und doch auch ganz anders. Hört das Predigtwort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Da heißt es: Jesus nahm aber zu sich seine 12 Jünger und sagte zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten vom Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Die Jünger aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als der aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er nach, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und da rief er: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, die fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Und als er näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehe. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach und pries Gott. Und alles Volk, das das sah, lobte Gott. Worte unseres lebendigen Gottes. Amen. Seht, sagt Jesus, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Seht, sagt Jesus zu seinen Leuten, seht, sagt Jesus zu mir, zu dir, zu uns, seht, es geht los. Verpasst nicht den Anschluss. Es geht los Richtung Jerusalem, es geht los Richtung Kreuz, es geht los Passionszeit. Der Weg geht los und wir werden wieder auf die Spur geschickt, dieses Geheimnis, diesen Schatz zu entdecken, zu erfahren, zu erleben, den Weg Jesu. Jesus hat in seinem Leben viel gepredigt, viel geheilt, Wunder getan. Er ist beliebt im Volk. Aber all das geschieht eher im Norden von Israel, in Galiläa, im See Genezareth und so weiter. Damit ist jetzt Schluss. Das Leben Jesu macht eine Wende. Es geht in den Süden, Richtung Jerusalem. Wer genau zugehört hat, das Bibelwort, sind eigentlich zwei Geschichten. Ich habe mich am Anfang gefragt, haben die einen Fehler gemacht? Reicht nicht eine Geschichte aus? Habe erst überlegt, ob ich eine von den beiden auswähle. Erst sagt Jesus ein bisschen was zu seinen Leuten und dann ist diese Geschichte mit den Blinden. Reicht nicht eine aus? Müssen wir jetzt schon zwei Geschichten am Sonntag haben, immer mehr? Haben wir nächstes Jahr drei Geschichten? Ist gut, aber erstmal seltsam. Aber dann, je länger ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, Gottes Wort ist immer wieder genial und passt besser zusammen, als man es am Anfang denken kann. Wir fangen mal an mit der ersten. Jesus nimmt mal seine Leute zu sich. Lagebesprechung. Wie geht's weiter? Das weitere Vorgehen wird besprochen. Jesus sagt, es wird vollendet werden, der Menschensohn. Jesus spricht über sich. Es wird vollendet werden. Am Kreuz sagt Jesus, es ist vollbracht. Der Plan Gottes kommt zum Ziel. Jesus denkt sich das aber nicht aus, sondern er stellt sich in das alte Wort Gottes vom alten Bund und sagt, es wird so geschehen, wie es geschrieben ist im Alten Testament bei den Propheten. Wir denken zum Beispiel an den Gottesknecht Jesaja 53, Jesus schenkt diesem alten Wort volles Vertrauen. Und Jesus erläutert hier sehr genau, sehr detailliert, sehr ausführlich, was an ihm und mit ihm geschehen wird. Jesus geht wissend. Jesus geht freiwillig und bewusst diesen Weg. Nicht blind. Wir hören hier die ausführlichste Beschreibung der Ankündigung des Leidens. Die ganze Passionsgeschichte wird quasi schon aufgezeichnet. Er wird den Heiden überantwortet werden. Er wird verspottet werden, er wird angespuckt werden, er wird gegeißelt werden, er wird getötet werden und er wird auferstehen. Ist eigentlich alles schon dabei. Es wird alles aufgezeigt. Es tritt auch alles dann so ein. Es ist Prophetie. Interessant ist, es wird hier nicht gesagt, die Soldaten werden mich dann fangen und die Soldaten werden mich dann vollspucken und so. Es wird passiv ausgedrückt. Er wird überantwortet werden. Er wird gefangen genommen werden. Er wird getötet werden. Man spricht von einem Passivum Divinum, das heißt einem göttlichen Passiv. Die Soldaten sind nämlich nicht die Letzten, die das in der Hand haben. Letztlich ist Gott, der alles am Wirken ist. Göttliches Passiv. Er wird hingegeben werden. Im Römer 8, Vers 32, da heißt es, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Da ist das gleiche Wort gebraucht wie hier, nur im Aktiv. Er wird überantwortet werden, er wird dahingegeben werden. Gott kommt hier zum Ziel. Und ich habe so gedacht, es ist doch großartig, wenn Gott uns einweiht in seine Pläne, in sein Tun. Dass Gott zeigt, was geschehen wird. Und das tut er auch heute. Es ist nicht so, dass ich weiß, was morgen in der Schule oder auf Arbeit passiert. Aber es tut doch gut zu wissen, aha, in der kommenden Zeit wird das und das geschehen. Oder in der kommenden Zeit wird das und das wichtig werden. Ich bin davon überzeugt, Gott will uns diese Dinge deutlich machen. Wir haben sein Wort. Wir haben die Gebote. Wir haben das, was auf die Gemeinde Jesu zukommt. Wir haben vor Augen, was das Ende und die Wiederkunft Jesu ist. Und auch ganz persönlich können wir erfahren, immer wieder im Gebet, in der Gemeinde, wenn wir die Bibel lesen, was Gott tun will und was für uns wichtig ist. Ist doch großartig, dass Gott uns nicht allein im Dunkeln stehen lässt. Die Frage ist nur, bin ich dabei, wenn Jesus seine Leute zusammennimmt und sagt, wie es weitergeht? Bin ich dabei, wenn Jesus Ansage macht, was kommen wird? Bin ich dabei und spitze meine Ohren, wenn es spannend wird? Und Jesus spricht. Höre ich zu? Das ist ein ganz schön hoher Anspruch. Und wir sollen dem auch nacheifern und unsere Ohren spitzen. Und gleichzeitig dürfen wir auch so sein, wie wir sind. Die Jünger, von denen wird Folgendes berichtet. Und unweigerlich muss man schmunzeln, wenn man das liest. Da heißt es, die Jünger aber begriffen nichts davon. Erstens. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Zweitens. Und sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Drittens. Dreimal wird hier gesagt, die kapieren einfach gar nichts. Was ist daran nicht zu verstehen? Da wird einer gefangen genommen und getötet. Das ist ziemlich eindeutig, auch wenn es hart ist, aber es ist doch ziemlich eindeutig. Was ist daran bitteschön nicht zu verstehen? Die wollen das nicht sehen, die wollen das nicht verstehen, die können das nicht verstehen. Was auf Jesus zukommt, das ist für die nicht im Blick. Das war nicht das erste Mal, dass Jesus darüber spricht. Das war das vierte Mal im Lukas-Evangelium. In allen Evangelien wird das mindestens dreimal berichtet. Immer wieder erzählt Jesus, so wird es werden. Gott ist so geduldig. Und auch wenn ich oft nicht höre und hören will, was Gott sagt, auch in meinem Leben, Gott gibt nicht auf. Gott ist geduldig und er hat immer wieder spricht er. Und immer wieder gibt er uns Gelegenheiten zu erfahren, dass er uns lieb hat. Und dass er einen Weg hat. Dass er einen Weg hatte und dass er auch einen Weg für uns hat. Gott ist so geduldig. Ist doch klasse. Aber wie muss das sein für Jesus? 4-mal erzählt er das seinen Leuten. Und so ausführlich, und die verstehen es nicht. Auch das ist ein Teil seines Leidens. Unverstanden zu sein, ist manchmal echt hart. Aber wie oft geht es uns so? Wir wollen nicht auf die Jünger zeigen. Wie oft geht es uns so? Wir haben Gottes Wort. Wir wissen eigentlich so viel. Aber was begreifen wir eigentlich? Uns bleibt so vieles verborgen. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und gerade die Sache mit dem Kreuz, haben wir schon so oft gehört, ist so bekannt. Und so oft verstehen wir es nicht. Wie bin ich doch blind, sagen wir. Oft im Alltag, wir haben viele Informationen, viele Aufgaben. Sehe ich eigentlich noch das Entscheidende? Sehe ich eigentlich noch das Wesentliche? Sehe ich eigentlich noch das, auf was es wirklich ankommt? Höre ich noch die entscheidende Stimme? Höre ich noch das Wesentliche für mein Leben? Wie oft geht es mir so? Gott spricht, ich habe sein Wort, ich lese das, ich höre das, ich bin im Gottesdienst, aber ich begreife es nicht und es bleibt mir so fern und es geht irgendwie an mir vorbei oder es bleibt mir irgendwie verborgen. Warum ist das so? Ich habe mich gefragt, warum das so ist bei den Jüngern. Warum kapieren die das einfach nicht? Zwei Punkte. Erstens, ihnen fehlt ganz klar der Heilige Geist. Der Heilige Geist schenkt offene Herzen und Verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu verstehen. Und zweitens, die Freunde von Jesus wollen ihn dort festhalten, so wie sie ihn bisher erlebt haben. Sie haben viele Erfahrungen mit Jesus gemacht. Sie haben gehört, wie er redet, wie er Wunder tut und so weiter. Und sie nageln ihn darauf fest. Jesus, unser bester Freund, der Wundertäter und der tolle Prediger. Sie sind gar nicht offen dafür, dass Jesus ganz anders sein kann und dass das Entscheidende ist, dass er ans Kreuz genagelt wird. Was wollen wir? Ich glaube, auch wir wollen immer wieder lieber einen Jesus, der uns die Woche angenehm macht, der uns so ein bisschen durchträgt, der uns ein bisschen eine heile Welt bewahrt. Das ist ein bisschen überspitzt. Es ist richtig, dass Gott uns behütet. Die Frage ist, ob wir bei diesen Gedanken vernachlässigen, dass das Entscheidende ist, der leidende, blutvergießende Erlöser. Dass wir das Gewicht unserer Sündhaftigkeit und die Notwendigkeit des Kreuzes begreifen. Das ist das entscheidende Tun von Jesus. Er behütet uns, er begleitet uns, er bewahrt uns. Ja, er trägt uns. Aber ohne das Kreuz, ohne die Vergebung, ohne dieses rettende Handeln ist das alles für die Katz. Und die Jünger verstehen das nicht. Sie sind blinder als der blindeste Mensch der Welt. Wo bin ich blind? Jesus sagt dir immer wieder, seht. Er sagt zu dir, sieh. Sieh, wer ich bin. Sieh, was ich tue. Sieh, was ich dir sage, hör. Die Jünger waren geistig und geistlich so blind wie der Blinde. Und da kommt die zweite Geschichte ins Spiel. Ist doch genial. Die zweite Episode. Das hängt so gut zusammen. Im Wirken Jesu, da sitzt ein Blinder an der Straße, direkt danach. Und den Jüngern muss es da eigentlich klar werden. Aber die ganze Zeit. Der Blinde, der ist mit seinen Augen körperlich blind. Aber er versteht dann mit dem Herzen viel, viel mehr. Die Jünger, die haben gute Augen. Aber die sind blind für das Eigentliche. Jesus hält seinen Freunden, seinen Jüngern den Spiegel vor und sagt, schaut mal hin, der kann mit seinen Augen nichts sehen, aber der versteht, was das Wichtigste ist. Auch wir können von dem blinden Bettler in Jericho eine ganze Menge lernen. Die Jünger sind mir echt sympathisch, die haben schon wieder nichts verstanden. Die gehen da lang, der Blinde ruft nach Jesus und was sagen die? Psst. Ja, so wie wir manchmal Kindern psst machen, wenn sie ruhig sein sollen. Die Jünger wollen, sei doch mal ruhig. Jesus hat doch was anderes zu tun. Und das ist doch klasse. Der Blinde lässt sich das nicht verbieten. Er lässt sich nicht verbieten, zu Jesus zu rufen, öffentlich, laut: Ich brauche dich. Ich brauche Hilfe. Er ruft Kyrie eleison. Er singt das vielleicht ein bisschen anders als wir im Gottesdienst, aber es ist genau das gleiche: Herr, erbarme dich. Das ist die Urform des Gebets, wie in der Jahreslosung. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir, ich brauche dich, erbarme dich über mein Leben. Du bist der Sohn Davids, du bist der Messias, du bist der Retter. Er ruft und schreit. Und die anderen sagen: Psst, nicht so laut, das macht man nicht. Wie schnell würden wir uns zurückziehen, wenn wir in der lauten Menge irgendwie unangenehm auffallen und zu Jesus schreien in Not? Wir würden dann sagen: Okay, ich mache das dann, wenn die anderen weg sind oder so. Aber der Blinde, der lässt sich das nicht verbieten. Er weiß, jetzt ist die Chance, jetzt ist Jesus da. Ich rufe jetzt, egal was die anderen denken. Klasse. Er lässt sich auch nicht abbringen. Er ist beharrlich dran. Und er spricht mit Jesus. Wie wunderbar. Jesus bleibt stehen. Ein vertrautes, ein echtes Miteinander. Nicht wie bei Amos, oberflächliche, komische Opfer, sondern er kommt zum Kern der Sache. Jesus, hier bin ich. Mir geht's nicht gut. Ich brauche deine Hilfe. Und Jesus hört zu und sagt: Was brauchst denn du? Klasse. Jesus fragt dich: Was brauchst denn du? Und du kannst sagen, was du brauchst. Und Jesus ist kein Automat, der alles so gibt. Aber hier hört und hilft und heilt Jesus. So unglaublich es klingt, mal sofort: Sei sehend. Und sofort wurde er sehend. Aber dann ist spannend. Jesus sagt: Dein Glaube hat dir geholfen. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt: Okay, du hast jetzt 5 Punkte im Glauben erreicht. Du glaubst jetzt genug, jetzt helfe ich dir. Es ist keine Leistung. Es ist kein Verdienst, der Glaube des Blinden. Aber der Glaube, das sind leere, empfangende Hände, die das empfangen, was Gott schenkt. Ein Glaube, der wie eine Tür ist, die Gott reinlässt. Ein Glaube, der Gott wirken lässt, der Gott in Aktion treten lässt, der Gott das zutraut. Der Blinde ist davon überzeugt, dass Jesus das tun kann und dass er barmherzig genug ist, es auch wirklich zu tun. Was traue ich eigentlich Gott zu? Was traust du Gott eigentlich zu? Sei mir ein starker Fels. Glaubst du, dass er dir ein starker Fels ist? Das ist Glaube. Ich traue ihm etwas zu, dass ich ihm nicht egal bin und dass er mich hört. Er ist geheilt. Es könnten euch alle friedlich nach Hause gehen. Aber es geht ja um mehr. Und die Geschichte ist noch nicht vorbei. Der Blinde, der Geheilte, er folgt Jesus nach und er lobt Gott, er dankt ihm. Er singt Lieder bei Lukas immer wieder, Lobgesänge und Lieder, wunderbar. Denn das ist entscheidend. Es geht ja nicht nur um eine äußerliche Heilung, dass Augen wieder gesund werden. Das ist nicht die Hauptsache im Leben, sondern er sucht hier echten Sinn im Leben, echte Hingabe, echte Nachfolge. Er sucht Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus. Es ist die letzte öffentliche Jüngerberufung im Leben Jesu. Kurz vorm Kreuz macht er noch den Sprung mit zu Jesus. Und er geht den Weg Jesu mit, der Geheilte. Er geht den Weg hinauf nach Jerusalem, den Passionsweg, den Leidensweg. Er weiß, dass das Leiden dazugehört. Er hat es selber schon durch. Er weiß, dass der Messias ein Leidender ist, ein Leidender sein muss. Und dass er nur so eine echte, sehend machende Hilfe ist. Darin ist er ein Vorbild für die Jünger, ein Vorbild für uns. Er kommt zum Sehen. Er versteht, was Jesus ist und was er tut. Er versteht den Weg Jesu. Es geht nicht nur über den Kopf, sondern auch übers Herz, über die Erfahrung, über die Beziehung, übers Abendmahl, was wir heute feiern. Das Interessante ist, diese Gedanken, diese Sätze, die Jesus hier sagt, das kommt im Lukas noch zweimal. Nämlich bei den Emmaus-Jüngern, dann ein paar Kapitel später, kurz nach der Auferstehung. Die Jünger sind nämlich immer noch blind. Und Jesus sagt zu den beiden: Oh, ihr Toren, ihr dummen Leute, zu trägen Herzens, dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und Jesus fing an bei Mose und bei den Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Ganz ähnlich wie die Leidensankündigung. Kommt dann sogar nochmal, auch nach der Auferstehung, Jesus muss immer noch erklären. Ganz am Ende, Lukas, ganz am Schluss, vor der Himmelfahrt, der Auferstandene erscheint den Jüngern nochmal. Es gibt gebratenen Fisch. Und das sagte zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Und da öffnete Jesus den Jüngern das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße, Umkehr zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und ihr seid dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Bis zum Schluss ringen die Jünger um Verstehen, was Jesus ist und was Jesus tut. Und sie empfangen den Heiligen Geist und dann geht's los. Und auch wir brauchen Gottes Geist, um das zu verstehen. Dass er uns die Ohren und Augen und Herzen öffnet, dass wir ihm echt was zutrauen. Und das wollen wir tun in dieser Passionszeit, die jetzt beginnt, in dieser Fastenzeit, dass all unsere Blindheit geheilt wird. Dass wir offen sind für unsere Mitmenschen und für Gott. Sieh Gottes Wort, höre auf das Wesentliche. Amen.